Ein wunderschönen guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen in Bern. So fest hat es doch heute Morgen noch nie geregnet in Bern. Also, als ich am 9 Uhr vom Bahnhof da angelaufen bin, das war unglaublich da bei euch. Aber wir sind so dankbar, dass der Herr das Wetter macht. Und er macht es genau richtig. Ja, herzlich willkommen zu dem Morgen, wo wir Gottes Wort miteinander betrachten dürfen. Und ich nehme wie immer liebe herzliche Grüße mit aus der Zionshalle. Liebe herzliche Grüße auch von meiner Frau und danke vielmals für alle Gebete, auch für sie. Bevor ich einsteige, möchte ich auch nochmal ein kurzes Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für die Morgenstunde, für jeder Einzelne, wo du gebracht hast, und dass du für jeder Einzelne von uns ein Segen hast. Du bist da, du möchtest dein Wort auftun, dass wir recht hören, dass wir recht sehen, im Herzen letztendlich uns auch entscheidet, immer wieder aufs Neue dir zu dienen. Und gib an mir die Gnade, dein Wort in rechter Weise weiterzugeben. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Das nehmen wir noch ein bisschen auf. So. Was wäre Weihnachten ohne Maria und Josef? Ja, Jesus ist das Zentrum. Und an eurem Weihnachtsgottesdienst werdet ihr bestimmt noch das eine oder andere ganz spezifisch über den Herrn Jesus Christus hören. Wir möchten uns heute ein wenig konzentrieren auf die leiblichen Eltern Maria und Josef. Nun, was wäre Weihnachten ohne Maria und Josef? Die stille Nacht wäre gänzlich still. Wir hätten niemanden, der einsam wacht, kein trautes, hochheiliges Paar, das im Stalle zu Bethlehem war. Darüber hinaus wüssten wir nichts über eine wundervolle Frau und einen edlen Mann, denen Gott seinen Sohn anvertrauen wollte. Anhand der beiden Berichte von Lukas und von Matthäus möchten wir heute Morgen betrachten, wie reich Weihnachten gerade durch Maria und Josef geworden sind. Es ist die schönste Geschichte der gesamten Weltliteratur, nur noch übertroffen durch die Tatsache, dass sie in jedem einzelnen Detail wahr ist. Beginnen wir mit Maria, Ladies first. Maria, 10 Punkte über Maria. Wenn es um Maria geht, tendieren die Menschen häufig zu Extremen. Entweder wird sie in einer solchen Weise verehrt, dass Jesus hinten anstehen muss, oder sie wird in solcher Weise ignoriert von denen, die gerade diesen Marienkult so massiv ablehnen. Sie wird dann so auf die Seite gedrängt, wie sie es eben auch nicht verdient. Maria war eine ganz außergewöhnliche Frau. Ich wage zu behaupten, solch eine Frau hat es vorher und nachher nie mehr gegeben. Interessanterweise fokussiert sich der Arzt Herr Dr. Lukas besonders auf sie. In seinem Evangelium betont er als erstes, Maria war rein. Lukas, Kapitel 1, Vers 26, da heißt es, im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt zu einer Jungfrau. Was wird über dieses Thema Jungfrau alles Besonderes gesagt, ja, und rumgedeutelt? Ja, eine junge Frau, sie wird schwanger. Liebe Freunde, was ist da dran Besonderes, wenn eine junge Frau schwanger wird? Das ist schlicht und ergreifend einfach normal, dass es einfach mal vorkommen kann, dass eine junge Frau, wenn sie einen Mann hat, dass es dann zu einer Schwangerschaft kommt. Das muss nicht betont werden. Sie war Jungfrau im eigentlichen Sinne. Man nimmt an, dass sie übrigens nur so um die 15 Jahre alt war. Jungfrau bedeutet, lasst mich das mal konkret sagen, sie hatte keinen sexuellen Kontakt mit einem Mann. Und diese Wahrheit geht auch ganz klar aus dem Kontext hervor. Der Dr. Lukas, er weiß ja, was gynäkologisch bei einer Frau geschieht, und er gibt einen zuverlässigen Arztbericht. Maria, die weit zurück von ihrer Verwandtschaftsstammbaum von David abstammt, sie wuchs in einfachen Verhältnissen in Nazareth auf. Nazareth war ein kleines Dorf in Galiläa im Norden Israels. Es wohnten vielleicht gerade mal 500 Menschen dort. Maria war eine reine junge Frau, eine Jungfrau. Maria war verlobt, erfahren wir als nächstes. Liebe Freunde, verlobt und trotzdem rein. Lukas Kapitel 1, 27. Die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids. Verlobung bedeutete damals viel mehr als heute. Die Verlobungszeit dauerte ungefähr ein Jahr, war ebenso bindend wie eine Eheschließung. Und nur durch Scheidung konnte diese Verlobung wieder aufgelöst werden. Damals galten diejenigen, die verlobt waren, bereits als Mann und Frau. Sie zogen aber erst nach dem Hochzeitsfest zusammen. Ein Verhältnis mit einem anderen Mann galt bereits als Ehebruch. Als nächstes erfahren wir, dass Maria demütig war. Ich lese weiter in Lukas Kapitel 1, Abvers 28. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßet, du Begnadigte. Dieses sei gegrüßet, das heißt ja auf Lateinisch Ave Maria, das hört man ja in diesem unglaublich schönen Lobgesang, oder? Kennt ihr dieses Lied sicher? Das heißt einfach, sei gegrüßet auf Lateinisch. Du Begnadigte, ja Maria, empfang Gnade, unverdiente Gunst, weil sie demütig war. Woher wissen wir das? Dass sie demütig war. Jakobus 4, Vers 6 sagt ganz einfach, den Demütigten gibt er Gnade. Wenn jemand Gnade empfängt, dann ist es wegen seiner Herzensgesinnung. Demütig bedeutet niedrig von sich selbst denken. Und das Besondere war ja, dass diese Frau mit Jesus schließlich den Inbegriff der Gnade empfangen durfte. Maria war demütig. Als weiteres erfahren wir als viertes, Maria war gesegnet. Weiter hier in Lukas 1, 28 heißt es, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Gott hat diese junge jüdische Frau reichst beschenkt und mit größter Freude beglückt. Gleichzeitig musste sie die schwerste Aufgabe bewältigen. Und es gibt keinen anderen Grund, warum Gott die Maria ausgewählt hat, als einfach den einen, dass er sie wollte. Er wollte sie. Als weiteres erfahren wir, Maria war normal. Was meine ich damit? Lukas 1, 29. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Maria ist dem Engel nicht als gelassene Heilige auf Augenhöhe berichtet und sagt, ja, hallo. Nein. Wie jede normale junge Frau ist sie bestürzt über dieses Ereignis und gleichzeitig hindert sie das erstaunlicherweise nicht, ruhig zu überlegen. Also das ist doch eine besondere Frau gewesen. Wir wären doch erschrocken. Aber sie überlegt, sie dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und seht ihr, das war auch nötig, um die außerordentliche Offenbarung über die Größe, Herkunft und Zukunft des Babys zu verstehen, das sie empfangen sollte. Hier in den nächsten Versen wird die Größe des Sohnes betont, nicht diejenige der Mutter. Guckt mal, Lukas Kapitel 1, Vers 30, da heißt es, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht. Das hast du, Hans, doch auch vorhin gelesen, gell? Fürchte dich nicht? Okay, aber fürchte dich nicht, hast du gesagt. Fürchte dich nicht, denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben und dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Diese junge Frau, da begegnet ihr ein Engel, sie ist in diesem kleinen Dörfchen Nazareth. Und was, sagt der Engel ihr? Das ist ja unfassbar. Er wird ihm den Thron seines Vaters geben und wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Was? Was für eine Offenbarung. Jesus bedeutet, Gott ist Heil, Gott ist Retter und der soll in ihr geboren werden. Als nächstes erfahren wir, Maria war bedachtsam. Lukas Kapitel 1, 34, da heißt es, Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, dass ich von keinem Mann weiß? Hier geht es übrigens nicht um Zweifel, nein. Die Bibel spricht deutlich von Reinheit in der Verlobungszeit. Und die Maria, sie war nicht überrascht, dass der lang verheißene Messias einmal kommen sollte. Sondern sie war darüber verwundert, dass sie als Jungfrau dessen Mutter werden könnte. Wie soll das geschehen? Wie kann das sein? Das würde, oder heutzutage würde man sagen, das ist eine Verständnisfrage. Sie wollte fragen, sie wollte verstehen, was es sich damit auf sich hatte. Und der Engel, was sagt er? Sei nicht so neugierig oder junge Frau, jetzt schön, bleib mal sitzen. Nein, 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 nein. Vers 35, herrlich. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und der Engel fügt dann gleich noch eine praktische Ermutigung an, weil auch diese Aussage, die Last und das Großartige, was kommen würde, vielleicht auch noch Unsicherheit auslösen würde. Vers 36, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und sie ist im sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gibt es eine herrlichere Aussage für Menschen, die vor unlösbaren Problemen stehen, die vor Schwierigkeiten stehen, für die es keinen Ausweg gibt, dann ist das die Antwort. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und mit kein Ding ist genau das gemeint, was geschrieben steht, nämlich kein Ding. Nun, als nächstes fragen wir uns, wie reagierte schließlich diese weise junge Frau, wie reagierte sie? Sie war entschieden. Das ist schon bereits der 7. Punkt von Maria. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Schlichte Worte. Aber wenn man bedenkt, was diese Worte beinhalten für diese junge Frau. Sie war schwanger. Für jeden Menschen musste das eine uneheliche Schwangerschaft sein. Damit verbunden Schande, verachtet, vielleicht sogar von der Gesellschaft ausgestoßen, bestraft von anderen. Da gab es kein Hochzeitsfest, keine Glückwünsche und keine Geschenke. Und diese junge Frau sagt doch wirklich, mir geschehe nach deinem Wort. Wow, was für eine Frau. Sie sah nicht auf die unabsehbaren Folgen, sondern auf die überaus reiche Gnade und wird dadurch zur kühnsten Frau der ganzen Bibel. Sie ist eine Glaubensheldin. Der Unglaube der einen Frau, Eva, brachte der Welt den Verderber mit Sünde und Tod und Leid. Der Glaube der anderen Frau, der Maria, er brachte der Welt der Erlösung über Sünde und Tod. Liebe Geschwister, liebe Freunde, lass mich das heute Sonntagmorgen mal sagen. Lass Gott auch in deinem Leben wirken. Sei entschieden und sage Ja zu seinen Wegen, auch wenn manches nun schwer zu verstehen ist. Anschließend zeigt sich die Maria, sie war nicht nur entschieden, sie war auch tatkräftig. Lukas 1, Vers 39. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland, in einer Stadt in Juda. Jemand hat einmal gesagt, außerordentliche Umstände gebieten außerordentliche Wege und außerordentliche Eile. Was ging ihr wohl dieser jungen Frau bei der gefährlichen, tagelangen, einsamen Reise für Gedanken durch den Kopf? Sie setzte den Hinweis des Engels umgehend in die Tat um. Der Engel hatte ja gesagt, eben, Elisabeth, sie ist auch schwanger. Das war ein Hinweis, geh zu ihr und rede mit ihr. Die Elisabeth hat ein offenes Ohr und ein verständnisvolles Herz, denn sie war die Einzigste, die ihr glauben würde. Denn ihr Mann, der Zacharias, der hatte ja eine ähnliche Erfahrung mit dem Engel im Tempel, wo auch die Geburt des Sohnes Elisabeth und Zacharias angekündigt wurde, nämlich von Johannes dem Täufer. Und noch ein interessantes Detail hier im Vers 41. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da passiert was ganz Besonderes. Da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Ein ungeborenes Baby im Mutterleib war der erste Mensch, der Jesus gegrüßt hat. Schon großartig, oder? Ja, und die Maria, sie war eine von den Stillen im Land, vermutlich von vielen völlig unbeachtet. Eines zeichnete sie besonders aus, Sie war dankbar. Ich fahre fort im Text von Lukas Kapitel 1 ab Vers 46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Tja, Dezember 2024. Erfüllung dieser Aussage. Wir freuen uns über die Maria, so wie sie es damals gesagt hat. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm, er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Samen auf ewig. In diesem Gebet, das ist dieses höchst erstaunliche Magnifikat, wie dieses Lob- und Dankeslied genannt wird, zeigt sich die unglaubliche Bibelkenntnis dieser jungen Frau. Charles Ryrie, ein amerikanischer Bibellehrer, sagt, dieses Gebet enthält 15 erkennbare Zitate aus dem Alten Testament. Diese Frau in nur einem kleinen Gebet. Ihre geistliche Einsicht und ihre tiefe Anbetung, all das kommt in diesen wenigen Worten hervor. Sie rühmt Gottes Barmherzigkeit, was er für sie selber tut, Vers 46 bis 49, was er für uns alle tut, das ist 50 bis 53, und schließlich, was er für Israel tut, das ist auch ein prophetisches Gebet, Vers 54 bis 55. Also ihr seht, allein über das können. Ich weiß jetzt nicht, was am Weihnachtstag bei euch für ein Predigttext ansteht, aber es ist einfach großartig. Und schließlich zeigt uns Lukas, wir können das natürlich jetzt in diesen all diese Facetten nicht vertiefen, sondern einfach so das eine oder andere so aufleuchten lassen. Das zehnte und letzte über die Maria zeigt uns Lukas darin, sie war eine mutige Frau. Das heißt, Lukas 1,56, Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Sie blieb vermutlich bis zur Geburt von Johannes des Täufers und machte sich dann wieder auf den Rückweg nach Galiläa. Und sie überließ alles Gott. Das war einer der mutigsten Glaubenswege, über den die Bibel berichtet. Denn was würde diese junge Frau da oben in Nazareth erwarten? Was würde die Family sagen, wenn sie plötzlich ein wenig anders daherkäme? Und was würde er sagen? Der Josef? Es führt uns direkt zum Josef. Diesen stillen, einfachen Zimmermann. Man kann sagen, er war ein Bauhandwerker oder ach, von der Ursprache her kann man da als Steinmetz hineinlesen. Er stammte aus Bethlehem und war ein Nachkomme Davids und er arbeitete als Gastarbeiter in Nazareth. Also, die Fremden, die bei uns arbeiten, das sind nicht alles nur Fötzel. Nein, 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 nein. Wir haben so diese Klischee, ja, der und, also, hallo. Nein, nein. Der Josef war ein Gastarbeiter. Und hier in Nazareth fand er seine Perle. Für mich ist Josef einer der verkannten Männern in der ganzen Bibel. Aber Gott hat keinen Fehler gemacht, als er die Obhut seines Sohnes genau diesem Mann anvertraute. Der Evangelist Matthäus, interessanterweise, der legt den Fokus, wie Lukas auf Maria, Matthäus mehr auf den Josef. Und er beginnt seinen Bericht als erstes auch mit derselben Feststellung, wie wir sie bei Maria gesehen haben. Josef war verlobt. Jetzt sind wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war. Also auch hier wird diese Tatsache ganz bewusst betont. Und wie schon gesagt, eine Verlobung hatte damals schon einen ganz besonderen Stellenwert. Sie bestand eigentlich aus drei Phasen. Zuerst kamen die Eltern der beiden überein und erstellten einen verbindlichen Vertrag. Danach wurde schon mal ein Teil des Brautpreises bezahlt und schließlich nach einem Jahr der Bewährung und Vorbereitung holte der Mann dann seine Frau zu sich ins Haus. Und es ist interessant, das sehen wir als zweites, dass auch Matthäus betont, nicht nur die Maria war rein, wie bei Lukas, sondern Matthäus betont, Josef war rein. Er lebte trotz Verlobung nicht mit ihr zusammen und hat mit ihr nicht geschlafen. Matthäus Kapitel 1, Vers 18 sagt das ganz klar. Und noch ehe sie zusammengekommen waren, das ist so eine edle, würdevolle Sprache für diesen intimen Akt. Noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Offensichtlich behielt die Maria ihr heiliges Wissen für sich. Josef erfuhr vom Zustand seiner Verlobten erst, als es unverkennbar war und nicht, als sie es ihm sagte. Irgendwie sah sie doch fraulich aus, so die Gesichtszüge, so weich, so lieblich. Und wie bestürzend muss das für diesen aufrichtigen Mann gewesen sein, als sein aufkeimender Verdacht bestätigt wurde, meine Perle ist schwanger, sie muss in ihrer Abwesenheit mit einem anderen Kerl eine Affäre gehabt. Und in diesem Spannungsfeld tat sich eine Kluft auf. Eine riesige Spannung. Stellt euch diesen jungen Mann vor. So viel Hoffnung. Und jetzt das. Sie hat einen anderen. Es heißt hier, Matthäus Kapitel 1, Vers 19, aber Josef, ihr Mann, war gerecht. Mit dem Ausdruck gerecht wird gesagt, Josef war einer, der so lebte, wie es Gott gefiel. Wir wissen, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein besudeltes Kleid vor Gott. Und deshalb brauchen wir den Herrn, brauchen wir das Kreuz, brauchen wir das Blut, das uns reinigt von jeder Befleckung des Leibes, der Seele und des Geistes. Ja, aber das mit gerecht meint hier, er war einfach so, dass er Gott gefallen wollte und das Gesetz Mose befolgte und Josef wusste. In solch einem Fall gab es drakonische Maßnahmen. Ehebruch wurde mit Steinigung bestraft. Seht ihr, wir lesen so andächtig unter dem Christbaum mit den Kerzen diese herrliche Geschichte, aber was das für sie und ihn bedeutete und was das für ein Mann war, sehen wir als nächstes. Seine Lehre stimmt mit seinem Leben überein. Josef war fair, sag ich jetzt mal. Guck mal, Matthäus 1, 19. Er war gerecht, er wusste, was das für Konsequenzen hat. und wollte sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben. Wow, was für ein Mann, was für ein fairer, barmherziger, männlicher, unglaublich edler Charakter. Er wollte sie nicht an den Pranger stellen. Wie inniglich musste er sie geliebt haben und dennoch abgrundtief enttäuscht. Und so wie sie ihm die Schwangerschaft verschwiegen hat, verschwieg er ihr nun, was er vorhatte. Aber er ließ sich nicht von unbeherrschter Rachsucht leiten, wovor er menschlich gesehen allen Grund dazu hätte. Nein, Josef war besonnen, das ist sein fünfter Punkt. Er gedachte, sie heimlich zu entlassen. Er dachte über einen Ausweg nach und fand ihn. Seht ihr, das Naheliegende wäre, diese junge Frau müsste getötet werden. Aber das wollte er nicht. Und das Gesetz sah einen Ausweg vor und er fand ihn, dieser Josef. In solch einem Fall gab es nämlich die Möglichkeit, der Frau von zwei privaten Zeugen einen Scheidebrief auszustellen. 5. Mose Kapitel 5, Vers 11 bis 31 behandelt diesen Fall. Alles wäre intern geblieben, damit sie den heiraten kann, den sie wirklich liebt. Was muss in diesem Mann vorgegangen sein, liebe Freunde? Diese außerordentlich feine Gesinnung hat aber eine andere wichtige Charaktereigenschaft vernebelt. Und zwar, auch hier möchte ich sagen, Josef war normal. Wie reagiert ein junger Mann, wenn er von seiner Liebsten hintergangen wird? Denkt er nach und bleibt ganz still und sagt, oh, jetzt habe ich ja richtig Pech gehabt. Das ist das liebliche, gemütliche Bild vom Josef, das wir alle haben. Das ist doch ein herziger Kerl, der Josef. Nein! Guck mal, was hier steht. Matthäus 21, während er aber dies im Sinn hatte. Elberfelder übersetzt hier, während er dies aber überlegte. Liebe Freunde, das war kein unbelastetes Nachdenken, sondern ein Grübeln in einem aufgebrachten Herzen. Denn die griechische Wurzel dieses Wortes wird in allen 18 Stellen des Neuen Testaments mit Grimm, Wut, sogar mit Zorn beschrieben. Das ist die normale Reaktion eines Mannes, wenn er merkt, dass er von seiner Frau hintergangen ist. Ja, nicht dieser, ja, ein Herziger, der Josef. Nein, er war normal. Aber weil Gott es dem Aufrichtigen gelingen lässt und Gott spätestens rechtzeitig kommt, greift er ein. Er schickt wie bei Maria einen Engelsboten. Das lesen wir Matthäus Kapitel 1, Vers 20. Da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Liebe Freunde, das ist der Beweis, dass dies Maria ihm nicht gesagt hat. Der Heilige Geist musste ihm das offenbaren. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Was für eine Wende, was muss das für diesen Mann, für eine Erleichterung, für eine unfassbare Freude gewesen sein. Meine Maria, sie war mir doch nicht untreu geworden. Nein, sie wird nun sogar die Mutter des Messias. Was für eine Wende. Seht ihr, solche Geschichten, als wenn sie hier nicht stünden, wir könnten sie nicht mal erfinden. Aber Gott schreibt Geschichten. Gott handelt, wie kein Mensch es sich ausgedacht hat. In allen Facetten. Und der biblische Bericht ist klar. Seine nachvollziehbare Reaktion auf diese wunderbare Botschaft, die kam dann umgehend. Auch hier sehen wir, wie bei Maria, Josef war gehorsam. Matthäus Kapitel 1, 24. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, was machte er da? Guckte er auf sein Handy und checkte die neuesten Nachrichten? Nein, nein. Er handelte so, wie es der Engel des Herrn befohlen hatte. Diese einzigartige Offenbarung direkt vom Herrn bewegte den rechtschaffenen Josef, wie auch seine Maria 3 Monate früher, zum sofortigen Glaubensgehorsam. Und zwar ohne Einwand. Und das hatte ihn für ihn Konsequenzen und das zeigt, dieser Mann war belastbar. Josef war belastbar. Es heißt hier so schlicht, Matthäus 1, 24, und er nahm seine Frau zu sich. Ja, wir lesen das so. Aber was bedeutete das? Er übernahm Verantwortung. Er nahm sie sofort in sein Haus. Das verstieß gegen die damalige Sitte der einjährigen Verlobungszeit. Und Leute, was musste der Josef sich doch alles anhören? Ich meine, ein Dorf von 500 Leuten, da kannte man sich, da kannte man jeden. Fortan würde er die Maria und das Ungeborene beschützen vor allen Angriffen, Anfeindungen und Beschimpfungen. Denn für die Bewohner von Nazareth sah es so aus, ja definitiv so aus, als hätte er vorzeitlich mit der Maria geschlafen. Und seht ihr, der biblische Text lässt kein Detail aus. Das pure Gegenteil ist wahr. Das ist der 9. Punkt über Josef. Er war selbstbeherrscht. Guckt mal, was da steht. Matthäus 1, 25. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Alle Welt in Nazareth dachte, ja, ja, der Josef, konnte er sich nicht beherrschen. Guckt mal, was für ein edler Mann das war. Aus Achtung und Ehrfurcht vor Gott und dem Ungeborenen im Leib seiner Maria verzichtete er auf Geschlechtsverkehr. Er hatte sein körperliches Verlangen unter Kontrolle, obwohl alle dachten, es sei genau das Gegenteil. Was für ein selbstbeherrschter Mann, was für ein Vorbild auch für uns. Und später dann zeugte Josef mit der Maria 4 Söhne und noch mindestens 2 Töchter. Matthäus 12, 46 und folgende und 13, 55 geben da Hinweis darauf. Der letzte Charakterzug rundet schließlich das Bild dieses außergewöhnlichen Mannes ab. Josef war zuverlässig. Es heißt hier in Matthäus Kapitel 1, 25, und er gab ihm den Namen Jesus. Josef setzte also auch den letzten Auftrag des Engels um. Und durch die Namensgebung anerkannte er das Kind vor aller Welt als seinen Sohn und wurde so zum rechtmäßigen Vater. Ohne die Entschlossenheit, ihr Lieben, ohne die Entschlossenheit von Maria und Josef wäre die Krippe leer geblieben. Hätte es keinen Engelgesang auf den Feldern gegeben, wären niemals Hirten eilends nach Bethlehem marschiert, wären die Magier aus dem Osten umsonst gekommen. Ohne die Entschlossenheit von Maria und Josef wäre der Sohn Gottes Jesus nicht zu den Menschen gekommen und es hätte keinen Retter gegeben. Ohne die Entschlossenheit von Maria und Josef hätte es keine Weihnachten gegeben. Ja, wir fragen uns, nachdem wir Maria und Josef in so besonderer Weise beleuchten durften, sind sie denn ein hochheiliges Paar, wie es der Liederdichter singt und wie wir es so andächtig und ihr bestimmt in der nächsten Woche an eurem Fest, Weihnachtsfest Gottesdienst singen werden. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht nur das traute, hochheilige Paar, das im Stalle zu Bethlehem war. Ja, erlaubt mir ein wenig die weihnächtliche Stimmung zu stören. Stimmt das wirklich? Wir haben gesehen, liebe Freunde, und das tun wir nicht wegwisch. Maria und Josef waren ganz besonders ausgewählte Menschen. Eine Frau, ein Mann. Und sie erwiesen außerordentlichen Glaubensgehorsam. Aber sie waren nicht in allem gehorsam. Sie waren nicht perfekt und sie waren nicht heilig und schon gar nicht sündlos. Das ist also schon eine freche Behauptung, oder? Da am Sonntagmorgen, kurz vor Weihnachten. Das ist also gar nicht schön da von diesem Zürcher. Nun, liebe Freunde, ich möchte euch das anhand von zwei anderen Weihnachtsversen belegen. Ich meine, es ist ja schon genial, dass es in der Bibel nicht nur diese ausführliche Beschreibung in Lukas und Matthäus gibt, sondern eine super Mini-Version für unsere Zeit. Wir leben ja im WhatsApp- und Twitter-Zeitalter, kompakter Text mit allen wesentlichen Inhalten, möglichst ungefähr nur so viel Text. Ja, das haben wir in Galater 4, Vers 4. Der Thomas Lied, der ist jetzt dran in der Zionshalle, genau über das Thema, über diesen Vers spricht er. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Das ist Weihnachten, liebe Freunde. Hast du schon alles gesagt? Als die Zeit erfüllt war, das meint zu einem ganz besonderen Zeitpunkt, als die religiösen und kulturellen und politischen Umstände perfekt waren, da sandte Gott seinen Sohn. Durch Israel verliefen damals die wichtigen Handelsstraßen von Afrika nach Asien und Europa. Die kamen alle durch diesen Landstrich. Und so wurden die Reisenden mit dem Glauben der Juden an den einen lebendigen Gott schon mal bekannt gemacht, so ein bisschen vorbereitet. Und diese Botschaft nahmen sie mit. Ich meine, auf diese Weise erfuhr die Königin von Saba, das ist im heutigen Jemen, kam zu glauben, dass dort heute so eine Bande haust, die da Israel mit Raketen angreift, oder? Da kommt die Königin von Saba her. Die hörte dort unten von dem Weisheit und dem Reichtum von Salomo, liebe Freunde. Ja, wie? Durch die Handelsreisenden. Israel wurde also von Gott am strategisch günstigsten Platz gegründet. Im Jahre 332 vor Christus eroberte Alexander der Große den Nahen Osten und damit auch das jüdische Land und Jerusalem. Was waren die Folgen? Von Nordafrika bis nach Indien setzte sich eine einheitliche Amtssprache durch, nämlich Griechisch. Von 280 bis 130 vor Christus wurde das damals schon vollständig vorliegende hebräische Alte Testament ins Griechische übersetzt, die sogenannte Septuaginta, entstand. Und die ganze damalige Welt konnte nun das Alte Testament lesen und verstehen und zudem erfuhren die Heiden durch die vielen mediterranen jüdischen Gemeinden von der zunehmenden Messias-Erwartung. Und 63 vor Christus kamen dann die Römer. Pompeius erobert Jerusalem. Und was brachten die Römer? Ein riesiges Reich, politische Stabilität und vor allem gute Straßen. Denn die Legionen mussten ja schnell an die Brennpunkte des Reiches verschoben werden können. Und dann Man nimmt an, um das Jahr 2 vor Christus war die Zeit erfüllt, bereit für die Menschwerdung Gottes, die anschließende, schnelle Ausbreitung des Evangeliums. Alles war bereitet, politisch, kulturell, alles war bereitet, sprachlich, dass die Botschaft einheitlich hinausgesandt wurde. Schnell, perfekt von Gott bis ins kleinste Detail vorbereitet. Und warum sage ich das so ausführlich? Jetzt kommen wir wieder zurück. Kurz vor diesem heilsgeschichtlich bedeutendsten Ereignis befand sich die werdende Mutter und ihr Vater, beziehungsweise der Mann von ihr, der Vater war Gott, am verkehrten Ort. Trautes, hochheiliges Paar. Ja, Maria und Josef wussten nicht alles über ihr Baby, aber sie wussten, dass ihr ungeborener Sohn der verheißene Erlöser, der Messias, der Sohn Gottes ist. Sie wussten mit großer Bestimmtheit, dass die Zeit des Gebärens nahte. Ich meine, jede Frau, die zählt, die rechnet und die weiß, oh, jetzt kommt's dann. Als gottesfürchtiges Ehepaar kannten sie das Alte Testament. Ich meine, Maria hat es ja in ihrem Lob- und Dankeslied ausdrücklich bewiesen. Und was wissen wir denn aus dem Alten Testament über den Geburtsort des Messias, Micha, Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit der gewesen ist. Das kann nur auf den Messias sich zutreffen. Und nicht nur übrigens die Priester und Schriftgelehrten wussten, woher der Messias kommt, Lukas Kapitel 2. Auch die Volksmenge wusste, dass der Messias aus Bethlehem kommen sollte, aus der Stadt Davids, im Stamm Juda. Lukas 7,42 berichtet darüber. Und weil biblische Prophetie immer klar und immer eindeutig ist, gab der Prophet auch die Ortsbezeichnung mit Bethlehem Ephrata. Warum? Warum nur steht Bethlehem Ephrata? Wir lesen das so schön im Text, ja. Aber das hatte einen Sinn. Denn seht ihr, in Israel gab es 2 Ortschaften mit dem Namen Bethlehem. Im Buch Josua, Kapitel 19, wird bei der Verteilung des Landes dem Stamm Sebulon 12 mit Namen genannte Städte und ihre Dörfer zugeteilt. Josua 19, 15 bis 16. Und die 12. hieß Bethlehem. Es gab also auch in Galiläa oben ein Städtchen Bethlehem. Und wisst ihr, wo das liegt? Ganz in der unmittelbaren Nähe von Nazareth. Von Nazareth knapp 15 Kilometer Fußweg. Zuerst geht es ungefähr 250 Meter, also Höhenmeter hinauf und dann 450 hinunter. Ihr könnt das alles übrigens auf Google Maps nachprüfen heute. Ich kann man schön eingeben. Das ist ja gerade nebeneinander. Diese Distanz ist auch für eine schwangere Frau machbar. 5 bis 6 Stunden. Warum hielt sich Maria und Josef nur so lange in Nazareth auf? Die Bibel sagt nichts drüber. Vielleicht haben sie sich von dem Gedanken, dass das Bethlehem ja doch in so kurzer Zeit erreichbar ist, verführen lassen. Wir wissen es nicht. Das wissen wir nicht. Aber was wir wissen, sie haben sich nicht sorgfältig auf die Geburt vorbereitet. Denn das Wort Gottes war klar und musste sich erfüllen. Maria mit ihrem Josef waren in Tat und Wahrheit 170 Kilometer Luftlinie vom Fußweg vom eigentlichen Zielort entfernt. Und was hat denn Gott getan, damit sich sein Wort erfüllen sollte? Kam nochmal ein Engel mit einer netten Termineinladung, eine Terminerinnerung. Leute, es wäre jetzt langsam Zeit. Es wäre doch für den Engel auch kein Problem gewesen, die beiden nach Bethlehem zu befördern oder hinzubeamen. Wir sehen da, oder zu entrücken. Wir sehen das bei Philippus in Apostelgeschichte 8. Nein, Gott tut das nicht. Sein Wille war ja klar. Liebe Freunde, lass mich das mal persönlich anwenden. Das, was du selber weißt und das, was du selber tun kannst, das wird dir Gott nie abnehmen. Das musst du selber tun. Gott hat gewirkt, ja, aber ganz anders. Er hat die ganze damalige Welt in Bewegung versetzt, damit dieses Pärchen ins Zentrum seines Willens kam. Für Maria und Josef eigentlich völlig unspektakulär, aber mit unangenehmen Folgen. Kaiser Augustus will wissen, wie viele Leute im Reich leben, vermutlich wegen den Steuern. Er wollte Cash und veranstaltete deshalb eine Volkszählung. Das ist alles. Und so musste sich ein jeder in seiner Vaterstadt eintragen, also auch der Josef in seinem Bethlehem. Gott hat Maria und Josef den Weg nicht erspart. Sie mussten selber gehen. Sie mussten das tun, was sie tun konnten und das tun, was sie eigentlich schon lange hätten tun müssen. Aufgrund von Micha 5,1, Bethlehem, Ephrata. Und ich denke, das war ein äußerst beschwerlicher Weg von Nazareth nach Bethlehem. 170 Kilometer zu Fuß. Steinigen Wegen, die hatten unterwegs nicht Tankstellen-Shop, wo sie mal einen Twix oder ein Cola beziehen könnten. Vermutlich auf einem staubigen, stinkigen Esel, tagelang, vielleicht über eine Woche unterwegs. Und das Wetter, die Hitze des Tages, man nimmt an, es war so um September, da kann es ja tagüber, September, Anfang Oktober in dieser Zeit, da kann es auch richtig heiß noch sein. Dann die Übernachtungen in der Kälte am Abend, die Schwangerschaft kurz vor dem Ende und dann Reiten unterwegs, auch die Angst durch die Bewegung auf dem Esel, das Baby durch ausgelösten Wehen zu verlieren und vielleicht auch an den Vorwurf an den Josef, warum hast du nur so eine Verwandtschaft in einem abgelegenen Kaff da in Bethlehem und als sie ankamen, nicht einmal gebucht, kein Platz und diese Schande in Bethlehem, Übernachtung bei stinkigen, dreckigen Tieren. Seht ihr, das war keine hochheilige Atmosphäre. Es war Elend, es war Not, es war Beschwernis. Und ich denke, sagen zu können, manche Tränen. Aber eben dieser ganze Weg wäre viel angenehmer gewesen, wenn sie einfach sich rechtzeitig auf den Weg gemacht, wenn sie Gottes Wort ernst genommen hätten, gehorsam gewesen wären. Denn der Weg, den Gott für sie bereitet hat, das Ziel, wo sie hinkommen sollten, mussten sie gehen. Dorthin sollten sie ankommen. Gottes Wort muss sich präzise erfüllt werden. Und seht ihr, das gilt auch für dich und für mich, die wir vielleicht auch um den Willen Gottes in der einen oder anderen Sache wissen. Sei heute gehorsam. Sei jetzt gehorsam und verschiebe es nicht auf morgen. Diese Entscheidung, die du vielleicht schon lang treffen solltest, mach es. Gott hat einen Weg mit dir vor und er möchte auch mit dir an Weihnachten zum Ziel kommen. Und glaub mir, du liegst falsch, wenn du das Gefühl hast, ach, ich warte noch ein bisschen. Dieser Weg erscheint mir doch gerade ein bisschen zu schwer. Du wirst den Weg dennoch gehen müssen und wie bei Maria und Josef ist er einfach schwerer und noch schwerer. Und vielleicht mit Leid, Not und Tränen verbunden. Was muss der Herr, der damals bei Maria und Josef so gewaltig in die Weltpolitik eingegriffen hat, in deinem Leben noch tun, damit auch du ins Zentrum seines Willens kommst? Maria und Josef erlebten Schweres, ja, und sie benötigten Vergebung durch den Retter, weil sie kein hochheiliges Paar waren. Liebe Freunde, Maria und Josef zeigen uns, dass wir alle vom Einfachsten bis zum Vornehmsten einen Retter nötig haben. Und das führt mich zum letzten Punkt heute Morgen, zur eigentlichen Botschaft von Weihnachten. Der Retter ist da. Vielleicht sind heute Morgen Menschen hier, die noch keine Beziehung zu Gott haben, die nicht von sich sagen können, ja, ich bin ein Kind Gottes. Erlaube mir ganz offen zu sagen, was der Wille Gottes über jedem Menschenleben ist. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott hatte nur diese eine Absicht, warum es Weihnachten wurde. Er, der Sohn Gottes, Jesus Christus, sollte in Bethlehem geboren werden, für dich 30 Jahre später am Kreuz sterben, weil deine Sünden dich auf ewig von Gott trennen. Weil jeder Mensch ohne ihn verloren ist, auf ewig. Was wäre das Weihnachtskind ohne den Kreuzesmann? Es wären sinnentleerte, arbeitsfreie Tage mit Lichterketten ohne Ende, Kaufrausch bis ans Kreditlimit und Herzen, die zwar sentimental berührt, aber dennoch einsam und leer bleiben. Es wäre reine Energie, Zeit und Geldverschwendung. Rettung ist das große Thema von Weihnachten, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Interessanterweise ist Rettung auch für die Welt ein großes Thema. Es hieß 1980, rettet die Bäume. 1985, rettet die Ozonschicht. 1990, rettet den Regenwald. Dann im Jahr 2000, rettet die Eisbären. 2008, rettet die Banken. 2010, rettet den Euro. Dann damit verbunden 2030, 13, rettet Griechenland. Ab 15, rettet die Flüchtlinge, rettet den Brexit. Und ja, jetzt immer verrückter, rettet das Klima. Das soll denn nächstes Jahr alles gerettet werden? Ihr seht, liebe Freunde, es geht in der Weihnachtsgeschichte um Rettung. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geborene, welcher ist Christus der Herr. Weil unser größtes Problem unsere Sünden sind, die uns vom lebendigen Gott trennen und unbereinigt in die ewige Verdammnis führen, sandte Gott einen Retter, der uns wieder mit Gott verbindet am Kreuz und in den Himmel führt. Und weil die Menschen keinerlei Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen, kam Gott zu uns. Das ist Weihnachten. Liebe Freunde, wenn Gesundheit unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns einen Spezialarzt geschickt. Wenn Wissen unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns ein Universalgenie geschickt. Wenn Technologie unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns einen Ingenieur oder einen Software-Spezialisten geschickt. Wenn Geld unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott uns einen Banker geschickt. Wenn Unterhaltung unser größtes Bedürfnis wäre, hätte Gott einen Showmaster geschickt. Aber weil Vergebung unser größtes Bedürfnis ist, schickte er uns den Retter. Ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Was wäre Weihnachten ohne Maria und Josef? Wir haben es miteinander betrachtet. Aber die wichtigste Frage ist, was wäre Weihnachten ohne dich? Lass es dieses Jahr Weihnachten werden in deinem Herzen. Gib dich ihm ganz neu hin. Diesem Kind von Bethlehem, diesem Schmerzensmann von Golgatha, dem Herrn aller Herren, der auch über deinem Leben sagt, ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Amen. Ich möchte noch beten. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein so überaus kostbares Wort mit all diesen Facetten, die uns beim Lesen so leicht entgehen. Danke für Maria, danke für Josef, für dieses Paar, das uns so viel lehrt, für uns als Frau sein, als Mann sein und in der Nachfolge. Und hilf, Herr, dass wir doch die Zeit erkennen, dass wir ganze Sache machen mit dir, dass wir uns dir ganz neu hingeben. Und wenn heute Morgen ein Mann oder eine Frau hier ist, die noch keine Beziehung zu dir hat, dann lass es geschehen, dass heute Weihnachten geschieht, dass du, Herr Jesus, heute in dieses Herz hineinziehen kannst, dass der Retter in diesem Herz geboren wird, wiedergeboren wird, zu einer lebendigen Hoffnung. Danke, Herr, dass wir, die wir glauben, immer wieder aufs Neue auch zu dir kommen dürfen und dir Raum geben in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Wünschen, in unserem Wollen, in unseren Gefühlen, Herr, in allem. Du sollst es besitzen, du sollst es durchdringen und du sollst auch dadurch verherrlicht werden. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der zum Wollen auch das Vollbringen gibt. In Jesu Namen. Amen.